Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Die Entwicklung der Solarzellen auf Siliziumbasis ist eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen aber ist die Optimierung der traditionellen Photovoltaik an physikalische Grenzen gestoßen. Will man preiswerten Ökostrom überall verfügbar machen, muss weiter an einer Verbesserung der Effizienz gearbeitet werden, denn Sonnenstrom wird in der Fläche geerntet und Flächen sind immer begrenzt, nicht nur auf den Hausdächern. Jedes Prozent einer verbesserten Energieausbeute zählt, da trifft es sich gut, dass vor einem guten Jahrzehnt eine neue Materialklasse entdeckt wurde, die fantastische optoelektronische Eigenschaften zeigt. Die sogenannten Perovskit-Halbleiter liefern deutlich mehr Strom aus dem einfallenden Sonnenlicht und lassen sich zudem für bestimmte Wellenlängen optimieren. Leider gibt es bisher ein Problem mit der Stabilität. Am Karlsruher Institut für Technologie ist ein Forscherteam dabei, mit KI-gestützter Detektivarbeit diesen Nachteil zu überwinden. Bis zu 34% Strom sind mit Perovskit-Halbleitern möglich, gut 7% mehr als mit Silizium. Und das Karlsruher Team ist überzeugt, mit der richtigen Materialkombination wird man auch das Problem der Lebensdauer in den Griff bekommen.
Der Name Perovskit bezeichnet eigentlich nur eine seit langem bekannte Kristallstruktur, ABX3, würde der Chemiker dazu sagen. Und die Klasse über die Perovskit-Halbleiter, die wir jetzt sprechen, das ist eigentlich eine Subklasse und die wurde ungefähr ab 2009 das erste Mal und in den Folgejahren dann entwickelt als ein Materialklasse, die herausragende Eigenschaften als Halbleiter aufgewiesen hat. Und die Halbleitereigenschaften sind es dann letzten Endes, die bedingen, dass dieses Material sich auch so gut für die Photovoltaik eignen kann. Was das bedeutet ist, dass die Perovskit-Halbleiter eine sehr hohe Defekttoleranz haben. Sie absorbieren Licht sehr gut, das heißt, sie haben eine kurze Absorptionslänge. Sie sind auch in der Lage, die Ladungsträger sehr gut zu extrahieren. Es gibt eine sogenannte sehr lange Diffusionslänge der Ladungsträger. Und diese Kombination macht die Materialien aus dieser Materialklasse quasi perfekt für die Photovoltaik. Man muss sich das so vorstellen, dass in dieser ABX3 und jeder Buchstabe in dieser Kristallstruktur steht letzten Endes für einen Platz im Kristallgitter. Dort kann ich nicht nur diese drei Buchstaben besetzen mit drei verschiedenen Elementen oder organischen Molekülen. Ich bin sogar in der Lage, diese zu mischen und so gesehen könnte man platt sagen, diese Materialklasse ist unendlich groß.
Für Professor Ulrich Petzold ist es eine spannende Reise, auf die sein Team sich begeben hat. Er leitet das Next Generation Photovoltaics Lab am Karlsruher Institut für Technologie und hat in Professor Pascal Friederich vom Institut für Theoretische Informatik einen idealen Partner gefunden. Gemeinsam suchen sie nach der richtigen Materialkombination für die ABX3-Kristallstruktur der Perovskit-Halbleiter. Das enge Zusammenspiel zwischen Laborexperimenten, Computersimulationen und künstlicher Intelligenz kann die Suche erheblich beschleunigen.
Der Raum möglicher Materialien für alle möglichen Anwendungen ist quasi unendlich groß. Wir müssen also Methoden entdecken und erforschen, mit denen wir Materialien ganz gezielt suchen können, um genau die Eigenschaften zu finden, die wir für bestimmte Anwendungen brauchen. Und hier wurde traditionell mit Hilfe von Experimenten dieser Materialraum durchsucht, synthetisieren ein Material nach dem anderen, charakterisieren es und sehen, wie gut es sich für eine bestimmte Anwendung eignet und welche Eigenschaften es ausweist. Wir können das natürlich dann auch mit Theorien, mit Simulationsansätzen erweitern, was in den letzten Jahrzehnten auch durchaus mehr und mehr gemacht wurde, um am Computer Materialien zu designen.
Die Grundlage für Computersimulationen von Materialeigenschaften sind quantenmechanische Gleichungen.
Wir können das Atom auf der atomaren Ebene bis auf jedes einzelne Elektron und Atom darstellen und dann die quantenmechanischen Gleichungen, die Schrödinger-Gleichungen lösen, um Materialeigenschaften auf dieser atomaren Ebene vorauszusagen, um dann auf größere Größenskalen zu kommen, Defekte und so weiter, die spielen sich teilweise auf größeren Größenskalen ab, brauchen wir dann abgeleitete Simulationsmodelle, die quasi bestimmte quantenmechanische Phänomene approximieren, um damit dann Simulationen auf größeren Skalen zu ermöglichen. Da sind wir dann im Bereich der Multiskalensimulation. Also wir starten auf der tiefsten quantenmechanischen Skala, berechnen dann Parameter und parametrisieren so Modelle auf höheren Größenskalen, um dann wirklich am Ende die Größenskala von einem Device, von einer Solarzelle zu erreichen, um diese zu beschreiben.
Für Professor Friederich ist bei dieser Suche nach der Nadel im Heuhaufen mithilfe von Laborexperimenten und Computersimulationen der Einsatz von künstlicher Intelligenz so etwas wie eine Wunderwaffe.
Sowohl die Experimente als auch die Simulationen generieren natürlich eine große Menge von Daten. Und hier hat sich in den letzten mehr oder weniger 5 bis 10 Jahren herausgestellt, dass diese Daten sehr gut benutzt werden können, um Machine Learning Modelle zu trainieren, also um prädiktive Modelle zu trainieren, die voraussagen, welches hypothetische mögliche Material, bestimmte Perovskit-Zusammensetzung, welche Eigenschaften hat, zum Beispiel welche Toleranz gegenüber Fehlstellen und so weiter. Sobald wir Daten darüber vorliegen haben, können wir Modelle trainieren, die uns dann sehr schnell, im Gegensatz zu klassischen quantenmechanischen Ansätzen, ermöglichen, Materialeigenschaften am Computer vorauszusagen. Und damit können wir dann einen sehr viel größeren Materialraum deutlich schneller absuchen und damit dann Empfehlungen an unsere experimentellen Partner in den Laboren geben, welches Material eventuell ein sehr vielversprechender Kandidat ist, um in einem Solarzellenkontext eingesetzt zu werden.
Bisher wurde der Raum möglicher Materialkombinationen von den Informatikern eingegrenzt. Die sogenannte generative KI hat auch hier die Möglichkeiten erweitert.
Wir müssen festlegen, was ist der Raum, den wir durchsuchen wollen. Das wird häufig durch Kombinatorik gemacht. ABX3 war es bei den Perovskiten. Das heißt, wir können bestimmte Elemente oder auch kleine Moleküle für diese bestimmten Gitterplätze anbieten und dann alle Kombinationen im Prinzip durchsuchen. In den letzten 2 bis 3 bis 4 Jahren wurde auch ein neuer Ansatz untersucht, wo das Problem umgedreht wurde. Hier werden Machine Learning Modelle eingesetzt, um von den Zieleigenschaften direkt ein mögliches Material vorauszusagen. Das ist inspiriert durch generative KI-Modelle, die zum Beispiel Bilder fotorealistisch generieren können. Diese können wir auch nutzen, um Materialien zu generieren. Hier ist dann häufig die Herausforderung allerdings, diese computergenerierten Materialien dann im Experiment auch synthetisch umzusetzen, herzustellen. Und hier ist eine der großen Forschungsfragen, wie können wir diese generative KI mit den experimentellen Realitäten vereinbaren, um hier das Beste aus beiden Welten zu kombinieren.
Noch ist eine automatisch materialgenerierende KI Zukunftsmusik. Einfach einen Prompt mit den gewünschten Eigenschaften eingeben und man erhält das Material. Das dauert noch. Schließlich sind Materialien ein komplexes Stück Wirklichkeit.
Es muss herstellbar sein, es muss stabil sein. Und diese Vielzahl von Eigenschaften alle parallel optimal hinzukriegen, ist noch eine große Herausforderung. Teilweise existieren nicht die notwendigen Daten, teilweise ist es nur experimentell überprüfbar. Und hier ist es wirklich eine aktuelle Entwicklung, wie wir das am besten mit den experimentellen Voraussetzungen zusammenbringen können.
Im engen Zusammenspiel von KI und Experimenten entsteht so etwas wie ein selbstfahrendes Labor.
Wenn wir dateneffizient arbeiten wollen, wollen wir eigentlich aus jedem einzelnen Experiment, das gemacht wird, lernen, die Modelle abzudaten und dann bessere Vorschläge zu generieren. Dieser Ansatz wird sehr häufig als Self-Driving Lab, als selbstfahrendes Labor bezeichnet, wo quasi jeder einzelne Datenpunkt, jedes einzelne Experiment direkt benutzt wird, um die Machine Learning Modelle neu zu trainieren, damit diese besser werden darin, bessere Vorschläge für die nächste experimentelle Iteration zu geben. Damit haben wir einen ganz engen Loop zwischen dem Training von Machine Learning Modellen und der tatsächlichen Ausführung dann in Experimenten.
Ein Nachteil der KI ist, dass sie bisher meist als Blackbox abläuft. Das heißt, die Forschenden verstehen nicht unmittelbar, warum die selbstlernende Maschine diese oder jene Materialkombinationen vorgibt. Aber auch daran wird gearbeitet.
Wir haben 2 Ziele. Wir wollen Materialien finden, die super gut funktionieren, um bessere Photovoltaik-Solarzellen zu generieren. Wir wollen aber auch ein Verständnis generieren, wie Materialien und deren Eigenschaften zusammenhängen. Und die Machine Learning-Modelle, die bisher existieren, sind gut darin, Voraussagen zu machen, aber wenig gut darin, Erklärungen zu liefern. Das heißt, wir arbeiten hier auf der computerwissenschaftlichen Seite auch sehr stark daran, die Modelle selbst erklären zu machen. Die Modelle, die bisher benutzt werden, haben diesen Trade-off zwischen der Genauigkeit, die die Modelle erreichen, und der Erklärbarkeit. Dieser Trade-off ist aber nicht inhärent. Wenn wir Modelle entwickeln, die inhärent selbst Erklärungen generieren, konnten wir in ersten Experimenten schon zeigen, dass dann auch sehr gute Erklärungen und sehr gute Voraussagen Hand in Hand gehen können. Und das ist auch eine große aktive Forschungsfrage, selbsterklärende und erklärbare KI-Methoden zu entwickeln. die uns dann quasi helfen, schneller bessere Materialien zu finden und gleichzeitig Erklärungen zu liefern, die uns als Menschen dann wieder dabei helfen, Designregeln abzuleiten, besser zu verstehen, wie Materialien und Eigenschaften zusammenhängen und damit dann effizienter auch vielleicht aus diesem vordefinierten chemischen Raum rauszugehen und zu wissen, wo muss ich eigentlich hingehen, um vielleicht noch bessere Materialien zu finden. Und dazu ist das Verständnis natürlich notwendig.
Sich selbst erklärende KI wird so in naher Zukunft eine kleine Revolution in den Materialwissenschaften auslösen, ist Professor Petzold überzeugt. So können auch die besonderen Eigenschaften der Perovskit-Halbleiter je nach gewünschter photovoltaischer Anwendung passgenau designt werden.
Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Halbleiters ist die Bandlücke. Die Bandlücke bestimmt zum einen für eine Leuchtdiode, bei welcher Wellenlänge, also bei welcher Lichtfarbe das Licht emittiert wird. Und auf der anderen Seite bestimmt die Bandlücke auch bei einer Solarzelle, welchen Bereich des Sonnenspektrums die Solarzelle besonders effizient in elektrische Leistung umwandeln kann. Und die Bandlücke kann in den Perovskit-Materialien leicht durch Veränderungen der Zusammensätze der Elemente variiert werden. Und das ist eine sehr besondere Eigenschaft, die zum Beispiel Silizium als ein Halbleiter, der nur aus einem einzigen Element besteht, nicht aufzeigt. Und diese Eigenschaft, die Bandlücke zu variieren, ist ein ganz großer Faktor für den Erfolg des Materials. Denn nur wenn ich die Bandlücke variieren kann, kann ich zwei Solarzellen übereinander stapeln, die dann für sich genommen unterschiedliche Bereiche des Sonnenspektrums besonders effizient in elektrische Leistung umwandeln. Und das sind die sogenannten Tandem- oder Mehrfachstapelsolarzellen.
Der Physiker Professor Petzold ist auch überzeugt, dass man mit der KI-gestützten Suche die Achillesferse der Perovskit-Halbleiter wird überwinden können, ihre geringere Stabilität.
Dass ein Silizium-Solarmodul heutzutage mit einer Garantie von 25 oder 30 Jahren ausgeliefert wird, ist ja wirklich ein technologisches Wunderwerk. Welche andere optoelektronische Komponente, Consumer-Produkt bietet eine solche Garantie? Und das ist ein Erfolg der Technologie. Das ist wirklich ein Erfolg der letzten 50 Jahre des Forschungsfeldes. Und eine neue Technologie kann nur dann bestehen, wenn sie sowohl im Wirkungsgrad besser ist, aber auch in der Stabilität ähnliche Werte erreicht. Und für die Perovskit-Photovoltaik gibt es einige Gründe, warum sie nicht so leicht diese Stabilität erreicht. Das sind Wechselwirkungen der Perovskit-Halbleiterschicht mit den benachbarten Schichten, mit Elektroden, mit Ladungsträgertransportschichten. Und diese Wechselwirkungen zu studieren unter dann den alltäglichen Stressbedingungen, erhöhte Temperatur, Sonneneinstrahlung, das bedarf einfach Zeit. Eine Stabilitätsmessung, die 1000 Stunden dauert, dauert 1000 Stunden. Und das ist meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, warum die Stabilität der Perovskite auch noch leicht hinterherhinkt, hinter dem Wirkungsgrad, dass diese Studien zur Stabilität einfach einen etwas größeren Zeitaufwand bedürfen. Wir sind schon viele Größenordnungen an Stabilität besser geworden und jetzt fehlt uns noch die letzte Größenordnung in der Perovskit-Photovoltaik und dafür brauchen wir neue Methoden. Wir müssen verstehen, wie die intrinsische Stabilität des Perovskit-Halbleitermaterials selbst, aber auch des Perovskit-Halbleitermaterials dann im Bauelement beides parallel gesteigert werden kann. Und das impliziert Verständnis auf der Ebene der Zusammensetzung der Materialien und auch Verständnis auf der Ebene der skalierbaren Herstellung. Wir sind aber bereits einen weiten Weg gegangen. Als ich meine ersten Solarzellen 2014 hergestellt habe, sind wir noch zügigen Schrittens von der Herstellung zur Charakterisierung gegangen, weil wir wussten, wenn wir 5 Minuten warten, wird der Wirkungsgrad sinken. Heute ist man weit davon weg. Es gibt Berichte über viele tausend Stunden an stabilen Perovskiten. Es wird diskutiert, dass die Stabilität wahrscheinlich in der Größenordnung zwischen 1 bis 4 Jahren bis jetzt liegt. Das ist immer noch eine knappe Größenordnung weniger als die 25, 30 Jahre die Silizium-Photovoltaik. Aber wir sind hoffnungsvoll, dass wir auch das mit kluger Materialforschung, mit neuen Ideen, mit innovativen Ansätzen, neue Materialien zu erzeugen, in den nächsten Jahren zeigen können.
2025 musste die letzte Solarzellenproduktion in Deutschland aufgeben. Möglicherweise werden mit neuen Photovoltaikmaterialien wie den Perovskit-Halbleitern die Karten neu gemischt. Professor Petzold sieht für die Photovoltaikproduktion in Europa ganz allgemein politischen Handlungsbedarf.
Als allererstes muss es uns als Erdbürger natürlich interessieren, dass möglichst viel Photovoltaik, egal an welchem Ort auf dieser Welt, in die Energiesysteme gepumpt wird, damit wir bei wenigen Emissionen elektrischen Strom herstellen können. Das hat was damit zu tun, dass wir CO2-Emissionen reduzieren wollen, und das hat auch was damit zu tun, dass wir allen Menschen auf diesem Planeten die Möglichkeit geben wollen, preiswerten Strom an jedem Ort zur Verfügung zu haben. So gesehen ist die Photovoltaik-Entwicklung der letzten Dekade und auch der Silizium-Photovoltaik erstmal als einen ganz, ganz, ganz großen Erfolg zu sehen. Jetzt haben wir die Situation, dass europäische, deutsche Hersteller in einem schwierigen internationalen Umfeld sind, aber das ist eine politische Situation. Es bräuchte, um die Wiederansiedlung auch der Silizium-Photovoltaik in Deutschland und die Stärkung auf der europäischen Ebene voranzutreiben, eine politische Entscheidung. Und ein Argument, das wir bemühen in diesem Kontext, ist die erforderliche Resilienz. Wir haben bei der Abhängigkeit vom russischen Gas erlebt, wie katastrophal das ist, wenn man nicht diversifiziert. Und es muss eigentlich im eigenen Interesse der Europäer und der Deutschen sein, dass ein signifikanter Bereich der Photovoltaikproduktion dann ebenfalls hier stattfindet. Und das heißt, dass die Politik aufgerufen ist, die Absatzmärkte in kleinen Teilen, vielleicht 10, vielleicht 20% des Absatzmarktes zu schützen und eben europäischen Herstellern vorzubehalten. Das könnte man zum Beispiel die Ausschreibungsregelung für große Solarparks leicht lösen, dass dort einfach ein gewisser Prozentsatz an europäischen Modulen verbaut werden müsste. Und das wäre dann ein Markt, der groß genug ist, dass die Technologiecluster weiterhin hier bestehen können. Es muss ein Umfeld geschaffen werden politisch, in dem Photovoltaik kompetitiv in Europa hergestellt werden kann. Und das liegt nicht daran, dass die Grundvoraussetzungen dafür nicht gegeben werden, sondern diese Absatzmärkte müssen dann in kleinem Teil zum Beispiel geschützt werden.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.